Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf ein Thema, das uns alle betrifft, ob bewusst oder unbewusst. Wie wirkt sich nämlich unser Gehalt eigentlich auf unsere innere Motivation aus? Kann ein hohes Gehalt die Freude an der Arbeit vielleicht sogar schmälern? Oder ist Geld irgendwie einfach nur ein praktischer Nebeneffekt? Schön wär's. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der genau das in seiner Masterarbeit untersucht hat, Enrico Brigard. Er ist Wirtschaftspsychologe, Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik und Partner der Brigard und Hochgeschoss-Partnerschaft. Hallo Enrico, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Das Thema Motivation ist für mich nicht nur fachlich spannend, sondern ist hochrelevant für die Praxis. Besonders, wie du es schon gesagt hast, im Spannungsfeld zwischen Gehalt und innerer Arbeit, Antriebskraft. Umso schöner, dass wir heute mal gemeinsam drüber reden können.
Super, gerne. Und da hast du ein bisschen so angesprochen, was mich natürlich immer sofort interessiert ist, was hat dich denn dazu gebracht, das Thema auch wissenschaftlich zu untersuchen, also den Einfluss von Gehalt auf Motivation? Wie kamst du da drauf?
Ja, das Thema begleitet mich schon sehr lange. Ich war in meinem frühen beruflichen Leben Fertigungsleiter in der chemischen Industrie, war da für über 300 Mitarbeiter verantwortlich. Und schon damals hat sich dann auch immer wieder die Frage gestellt, wenn man Entgeltsysteme entwickelt, wie gelingt es, eine leistungsgerechte Entlohnung zu installieren und gleichzeitig die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu stärken, die Identifikation der Mitarbeiter und die emotionale Bindung ans Unternehmen zu steigern. Und immer wenn man darüber diskutiert hat in verschiedenen Workshops, kam immer wieder der Leitsatz, Geld zerstört die intrinsische Motivation. Intuitiv fühlte sich das für mich nie richtig an und ich wollte es einfach genauer wissen. Und heute bin ich jetzt freiberuflicher Partner der Brigard und Hochgeschoss-Partnerschaft und auch da unterstützen wir Unternehmen dabei, motivationale Arbeitsunfähigkeiten zu reduzieren. Das heißt, wir arbeiten mit den Führungskräften an dem Thema, wie können sie Ursachen für Demotivation erkennen, wie können sie wirksam darauf reagieren und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Motivation nicht nur ermöglicht, sondern auch aktiv fördert.
Okay.
Und auf der Suche nach dem Thema für die Masterarbeit war ich dann sehr dankbar, dass da auf der Themenliste auch das Thema über Rechtfertigungseffekt stand. Und umso glücklicher war ich also, dass ich im Rahmen der Masterarbeit die Gelegenheit hatte, genau diesen Zusammenhang zwischen Gehaltshöhe und Motivation wissenschaftlich zu untersuchen. Und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich selbst eine hohe intrinsische Motivation zu diesem Thema. Ja, weil ich mich endlich mit einem relevanten Thema beschäftigen konnte und en passant dann auch noch die Masterarbeit ablegen durfte.
Und jetzt sogar mit dem Thema arbeitest. Perfekt. Du hast ja sozusagen die Fachlichkeiten schon ein bisschen angesprochen oder die Begrifflichkeiten. Ne? Natürlich kann sich jeder was unter Motivation vorstellen, aber wir sind ja ein Lernpodcast. Also würde ich dich mal ganz kurz bitten, bevor wir sozusagen inhaltlich in deine Arbeitsergebnisse einsteigen, nochmal zu sagen, was ist denn eigentlich genau wissenschaftlich intrinsische Motivation oder vielleicht auch Motivation im Allgemeinen? Und auch mal ganz kurz darauf einzugehen, warum das Thema denn in der heutigen Arbeitswelt ja eigentlich immer entscheidender wird.
Ja, gerne. Also Motivation allgemein kann man sich vereinfacht vorstellen als Grund, etwas zu tun. Und intrinsische Motivation bedeutet, dass jemand eine Tätigkeit ausführt, weil sie ihm Freude macht oder er als sinnvoll erlebt. Also ich mache es dann nicht deswegen, weil ich dafür bezahlt werde oder von jemand Anerkennung bekomme. Ich mache etwas aus mich selbst heraus. Und das basiert auf der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan, die erklären, dass wir drei psychologische Grundbedürfnisse haben, nämlich zum einen Autonomie, Kompetenz und wir streben nach sozialer Eingebundenheit. Und wenn diese drei Bedürfnisse erfüllt werden, dann steigt die intrinsische Motivation. Vielleicht zwei praktische Beispiele. Wenn eine Pflegekraft sich mit ihrem Patienten verbunden fühlt, dann wird diese Pflegekraft ihre Arbeit als zutiefst sinnvoll empfinden. Oder ein Softwareentwickler, der in einem agilen Team kreative Lösungen finden darf, empfindet Stolz und Begeisterung für seine Arbeit. Das heißt, dann denkt er gar nicht daran, dass er dafür bezahlt wird, sondern er macht es, um Lösungen anbieten zu können. Er macht es auch ohne Bonuszahlung. Und gerade in der heutigen Arbeitswelt, wo Wissensarbeit, Eigenverantwortung immer bedeutsamer werden oder die Welt auch unsicherer geworden ist, ist es entscheidend, dass Menschen auch intrinsisch motiviert sind, weil sie nur dann leistungsstark sind, aber auch selbst resilient sind, selbststeuernd sind und innovationsfreudig arbeiten können.
Das ist in sich total schlüssig. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was spielt Geld dafür eine Rolle? Weil alles, was du gerade gesagt hast, passt ja nicht zu gute Bezahlung ist ein Motivator.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. die auch in der psychologischen Forschung sehr kontrovers diskutiert wird. Ja, meine Masterarbeit hat erstmal gezeigt, dass ein hohes fixes Gehalt die intrinsische Motivation weder systematisch verringert noch erhöht. Weder die Höhe des Gehalts noch die wahrgenommene Fairness hatten in der Untersuchung meiner Stichprobe einen signifikanten Einfluss. Die Motivation blieb also stabil, unabhängig von der Bezahlung. Viel entscheidender war das motivationale Potenzial der Tätigkeit selbst, also ob die Probanden die Tätigkeit als sinnvoll, herausfordernd oder bereichernd erlebt hatten.
Okay, also jetzt lassen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast also eine empirische Studie durchgeführt und du hast mit 460 Erwerbstätigen gearbeitet. Was genau war sozusagen deine Hypothese? Wonach hast du ganz konkret gesucht, um die Ergebnisse, die du gerade schon angerissen hast, herauszufinden, zu erforschen?
Genau, also zentral habe ich untersucht, wie sich die Vergütungshöhe auf die intrinsische Motivation von Erwerbstätigen auswirkt, und ich habe drei zentrale Hypothesen überprüft. Die erste Hypothese, ob die Höhe eines fixen Gehaltes die intrinsische Motivation beeinflusst. Zweitens, ob ein hoher leistungsbezogener variabler Vergütungsanteil die intrinsische Motivation untergräbt. Und drittens, ob eine hohe variable Vergütung die emotionale Verbundenheit mit der Arbeit reduziert. Die konkrete Frage war, ob Menschen bei hoher variabler Bezahlung eher sagen würden, nach einem Lottogewinn von 5 Millionen Euro würden sie die Arbeit nicht mehr machen. Und okay. Um das zu untersuchen, habe ich halt eine Online-Befragung gemacht, wie du beschrieben hast, hatte über 460 Erwerbstätige und habe halt folgende Parameter abgemessen. Zum einen, wie die Höhe des fixen Gehalts war, wie hoch der Anteil der variablen Vergütung war. Ich habe die Arbeitsmotivation der Probanden gemessen, habe abgefragt, ob sie ihre Bezahlung als fair empfinden, wie das Motivationspotenzial der Aufgabe ist und eben, ob sie ihre aktuelle Tätigkeit nach einem Lottogewinn fortsetzen würden.
Okay, und dann lass uns doch mal ganz strukturiert da drauf schauen. Was kam raus? Also wenn man jetzt mal ganz banal fragen würde, was passiert mit der Motivation, wenn wir insgesamt sehr gut bezahlt werden? Fangen wir mal damit an.
Ja, die Ergebnisse waren tatsächlich spannend, weil sie halt einige der verbreiteten Annahmen widersprechen. Es zeigt sich in der Arbeit eben kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe des fixen Gehalts und der intrinsischen Motivation. Das heißt, es ließ sich weder eine steigernde noch eine schwächende Wirkung nachweisen. Das würde darauf hindeuten, dass ein hohes Gehalt die intrinsische Motivation eben nicht automatisch zerstört, aber auch nicht verstärkt, sondern entscheidend war die motivierende Wirkung der Tätigkeit selbst.
Ja.
Viel spannender finde ich aber den nächsten Punkt, und zwar, dass auch die Höhe der leistungsbezogenen variablen Vergütung keinen negativen Effekt auf die intrinsische Motivation hat. Und das steht ja faktisch auch ein Stück zum Widerspruch der Selbstwirksamkeitstheorie von Deci und Ryan.
Das stimmt, aber keinen negativen hast du jetzt gerade gesagt, aber genau. Auch keinen positiven?
Aber auch keinen positiven. Und das, was ich da gefunden habe, deckt sich aber mit neueren wissenschaftlichen Arbeiten, die inzwischen auch sagen, dass eine variable Vergütung nicht zwangsläufig als kontrollierend wahrgenommen werden muss. Sie wird dann als Kompetenzbestätigung empfunden. Und das könnte erklären, warum auch ein hoher variable Anteil eben nicht die intrinsische Motivation zerstört. Also zusammenfassend kann man sagen, dass in der Untersuchung, die ich durchgeführt habe, das Motivationspotenzial der Tätigkeit entscheidend für die intrinsische Motivation war. Also dass es entscheidend war, ob die Menschen ihre Arbeit als sinnvoll, herausfordernd und bereichernd erlebt haben.
Und das hast du ja jetzt in Bezug auf Motivation untersucht, aber den Leistungsaspekt, den hast du nicht mit betrachtet, oder?
Genau, ich habe nicht gemessen, wie die Mitarbeiter selbst oder die Probanden selbst ihre Leistung sehen.
Also weil wenn man sich Unternehmen anschaut, dann arbeiten ja immer noch ganz viele eben mit leistungsbezogenen Besoldungen oder Boni oder so. Häufig ja mit der Begründung, da wird halt mehr Leistung, mehr bezahlt und die wird dann zurückgeführt auf die Motivation. So ist ja häufig die Theorie. Wie würdest du denn jetzt deine Ergebnisse bewerten und was würdest du daraus Unternehmen gerne mitgeben? Also was bedeutet das denn für Unternehmen, was du jetzt rausgefunden hast? Was können Arbeitgeber daraus mitnehmen?
Ja, die Frage ist ja erstmal, warum machen Unternehmen das? Vielleicht könnte man ja vermuten, dass sie sonst unterstellen würden, dass wenn man Menschen nicht steuert oder nicht ein Stück zur Leistung zwingt, sie keine Leistung bringen wollen. Das mag in einer Welt, wo man Leistung sehr einfach messen kann, vielleicht sogar funktionieren. Also ich stelle mir gerade vor, dass jemand einen Graben ausschippen muss. Da kann man ja noch gerne darüber diskutieren, ob man die Geschwindigkeit, in der ein Graben entsteht, irgendwie honoriert. Aber in der heutigen Welt, wo die Ergebnisse viel komplexer sind, wo die Qualität und Kreativität eine größere Rolle spielt, denke ich, wird man Schwierigkeiten bekommen, wenn man versucht, ein Beispiel über einen Akkord, was ja so ein klassisches System ist, Arbeit an Leistung zu machen. Sondern das Entscheidende für heute ist halt, dass nicht die Höhe der Vergütung über die intrinsische Motivation entscheidet, sondern Art der Tätigkeit. Wenn ich mit Prämien überwiegend operieren würde, dann würde ich die extrinsische Motivation steigern. Das führt aber dazu, dass die Menschen dann sehr stärker nur auf das gemessene Ergebnis achten und alles drumherum unter den Tisch fallen lassen würden. Und das, denke ich, ist gerade in der heutigen Welt, wo es gar nicht mehr so einfach ist, ein klares Ergebnis zu formulieren, schwierig.
Würdest du sagen, das wirkt sich beispielsweise auf sowas wie Kreativität aus?
Ja, absolut. Das wirkt sich auf Kreativität aus, weil ich werde immer alles das machen, letztendlich, wofür ich genau honoriert wurde. Ja, aber das kann sich ja jeder für sich selbst überlegen, wie man die eigene Tätigkeit messen kann. Es ist halt ja nicht nur das zum Beispiel der Umsatz, den ich erreiche, ist ja nicht das Einzige, worauf es dann nachher ankommt, sondern vielleicht auch die Art und Weise, wie ich diesen Umsatz generiere.
Ob ich zufriedene Kunden habe vielleicht auch, ne, die nochmal wiederkommen würden, auch außerhalb des Quartalsberichts sozusagen. Solche Dinge.
Ja, genau. Ich kann ja kurzfristig einen Umsatz mitnehmen, aber langfristig eine Geschäftsbeziehung zerstören. Und vielleicht wäre es ja sogar sinnvoll, dass ich meinen Kunden auch mal berate, einen Umsatz nicht zu machen, weil der Kunde vielleicht mit dem Kauf gar nicht seine Bedürfnisse befriedigen würde. Langfristig fürs Unternehmen ist es aber erfolgreich, weil der Kunde sich stärker an das Unternehmen bindet. Und letztendlich weisen intrinsisch motivierte Mitarbeiter ja eine stärkere emotionale Bindung zur Arbeit auf. Und das führt auch dazu, dass Fluktuation sinkt, Engagement steigt und sie grundsätzlich zufriedener sind.
Da stecken also auch nochmal ganz, ganz viele andere Faktoren hinter. Sehr, sehr spannend. Du hast aber den Begriff gerade auch schon angesprochen und ich möchte auch noch mal mit dir über den Überrechtfertigungseffekt sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, es war auch eines der Themen, was dich sozusagen auf der Vorschlagsliste interessiert hat. Erklär uns mal oder definier uns mal den Begriff und ordne ein bitte, wie er zur Arbeit passt, zu dem, was du untersucht hast.
Also der Überrechtfertigungseffekt ist erstmal ein psychologisches Phänomen, bei dem äußere Belohnung, wie zum Beispiel Geld, die ursprünglich vorhandene innere Motivation verdrängen können. Dann würden Menschen eine Tätigkeit eben nicht mehr aus Freude oder Interesse machen, sondern wegen der Belohnung. Ein Beispiel dazu, wenn man sich ein Kind vorstellt, welches begeistert Klavier spielt. Und wenn die Eltern anfangen würden, das Kind jetzt für jede gespielte Stunde in irgendeiner Form zu belohnen oder zu honorieren, dann könnte das passieren, dass das Kind die innere Freude am Klavierspiel verliert. Und das passiert deshalb, weil das Kind rückwirkend überlegen würde, vielleicht, aus welchem Grund spiele ich überhaupt Klavier? Und wenn das Kind dann das Klavierspielen mit einer so Art Gehaltszahlung verknüpfen würde, dann würde die intrinsische Motivation verloren gehen. Und in meiner Masterarbeit habe ich diesen Effekt halt im Zusammenhang mit der Gehaltshöhe und variablen Vergütung thematisiert. Und dabei zeigte sich aber, dass in der untersuchten Stichprobe, die überwiegend aus hochqualifizierten Erwerbstätigen bestand, sich dieser Verdrängungseffekt eben nicht nachweisen konnte. Also weder fixe noch variable Bezahlung haben zu einem Rückgang der intrinsischen Motivation geführt. Das deutet darauf hin, dass der Überrechtfertigungseffekt in der Praxis stark vom Kontext abhängt, insbesondere davon, ob die Vergütung also kontrollierend oder als anerkennend erlebt wird. Und das deckt sich auch mit der neuen Literatur. Wenn wir wieder auf diesen klassischen Akkordlohn kommen, wo ich sage, wenn du das und das machst, bekommst du die Summe Geld, dann ist davon auszugehen, dass die Menschen das als kontrollierend empfinden. Und dann sind wir in der extrinsischen Motivation, wenn die Mitarbeiter aber sagen, naja, auch ein variables Gehalt ist letztendlich eine Anerkennung für meine Leistung. Das heißt, ich leiste erst und bekomme anschließend eine Anerkennung. Dann würde es nicht zum Überrechtfertigungseffekt kommen. Das ist die Idee dahinter.
Und du hast jetzt schon auch angesprochen, du hast sozusagen relativ hochqualifizierte Menschen in deiner Stichprobe gehabt. Würdest du das übertragen auf alle Berufe oder würdest du sagen, nee, es ist schon, also es ist schon etwas, was sich eben mehr in, ich sag mal, kreativen Berufen, in Berufen, Bürotätigkeiten, Führungsverantwortlichkeiten in solchen Berufen ausdrückt? Oder kann man das auch auf Kassiererin, Kosmetikerin, also alle, also ne, andere Branchen sozusagen komplett ausweiten? Ist es branchenübergreifend?
Das kann ich auf Grundlage meiner Arbeiten nicht sagen, weil ich habe die Umfrage sehr stark in meinen Business-Kontakten durchgeführt und da sind naturgemäß überwiegend Führungskräfte. Ja. Meine Vermutung ist, dass man es übertragen kann, aber es kommt nicht aus der Arbeit heraus, weil persönlich auch, ich davon ausgehe, dass gerade auch in Deutschland diese klassischen, einfachen, repetitiven Tätigkeiten, wo jemand etwas macht, ohne mitdenken zu müssen, ja letztendlich eh abgeschafft, automatisiert oder outgesourced wurden. Das heißt, selbst die Beispiele, die von dir genannt werden, da brauche ich Mitarbeiter, die bereit sind, kreativ Herausforderungen anzunehmen.
Das sind halt auch am Ende die Mitarbeiter, die uns allen am liebsten sind, ne? Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Mhm. Ja, genau. Ich meine, wenn Leute immer etwas nur noch machen, weil sie dafür bezahlt werden, dann steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Dienst nach Vorschrift machen.
Ja.
Und du kennst ja vielleicht die Gallup-Umfragen aus dem letzten Jahr, die ja letztendlich sagen, dass gerade noch 11% der Beschäftigten in Deutschland wohl 2024 eine hohe emotionale Bindung hatten.
Mhm.
Und das sind natürlich katastrophale Zahlen. Das heißt, wir brauchen letztendlich ja in allen Bereichen Menschen, für die das Arbeiten gehen mehr ist, als Geld zu verdienen. Zumindest, wenn ich als Unternehmen Erfolg haben will.
Ja. Du sprichst es gerade an, als Unternehmen Erfolg haben. Du bist selber Unternehmer. Was sind denn deine persönlichen Key Takeaways aus der Beschäftigung mit dem Thema? Was hast du für dich mitgenommen? Und gibt es auch was, wo du sagst, das habe ich direkt ganz doll verinnerlicht und gebe ich als Tipp 1, 2, 3 auch an meine Kunden weiter?
Ja, genau. Also für mich persönlich hat sich damit erstmal der Gedanke bestätigt, den ich auch in meiner frühen Tätigkeit als Führungskraft schon beschäftigt hatte, dass Motivation eben nicht am Gehaltszettel entsteht, sondern am Arbeitsplatz selbst, durch sinnvolle Aufgaben, durch Handlungsspielraum und durch echtes Vertrauen. Das war bisher meine Intuition und sie wurde durch die Ergebnisse meiner Arbeit gestützt. Was ich aber auch gelernt habe, dass die Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielt. Das ist ja genau das, was wir gerade diskutiert haben. Es geht also nicht nur darum, was man bezahlt, sondern wie die Bezahlung erlebt wird. Ob als Anerkennung für das, was ich gemacht habe, oder als Druck, etwas tun zu müssen.
Mhm.
Und ganz persönlich habe ich während der Arbeit gespürt, wie stark es ist, wenn man intrinsisch motiviert ist. Denn letztendlich hatte die Auseinandersetzung mit dem Thema, war ja für mich hochgradig sinnstiftend. Dadurch hatte ich Lust, an meiner Masterarbeit zu arbeiten. Und wenn man mit Freude an etwas arbeitet, braucht es keine Belohnung von draußen, auch wenn es schön ist, dass man zum Schluss einen Master dafür bekommt.
Das ist in der Tat so. Und Abschluss ist auch immer Gold wert. Was mich aber nochmal interessieren würde, ist, du hast gesagt, es macht eben einen Unterschied, wie man seine Bezahlung wahrnimmt. Und an der Stelle würde ich dich gerne mal fragen, hast du einen Tipp für alle Arbeitgeber, dass man eben genau diese wertschätzende Art der Bezahlung auch weitergeben kann? Also wie kann man das denn beeinflussen, wie seine Mitarbeiter die und Mitarbeiterinnen die Bezahlung wahrnehmen?
Ja, indem man auf der einen Seite die Leistung oder die Arbeitsweise, die die Mitarbeiter bringen, auch durch ein verbales Feedback unterlegt und dann letztendlich die Gehaltsentwicklung als Schlussfolgerung auf dieses verbale Feedback anbindet.
Mhm.
Gegenteil ist so diese Karottenmentalität. Ja, wenn ich sage, pass auf, wenn du das und das machst, dann bekommst du das Geld. Dann ist es eine Kontrolle, dann ist es eine Steuerung. Wenn ich aber sage, ich bewerte dich am Ende des Jahres und ordne deine Leistung im Gesamtkontext ein und du kannst dich dann auf der anderen Seite darauf verlassen, dass Leistung sich auch lohnen wird und du dafür ein faires Gehalt bekommst und dann ist es halt auch transparent.
Okay. Übertragen auf so Kontexte von Beamtentum beispielsweise, die ja immer im Grunde gleiche Gehälter schon kriegen und im Jahre voraus auch wissen, wie sich das entwickeln wird. Hast du da auch noch eine Idee für? Ich frage aus Eigeninteresse.
Ja, ich sag mal, auch das wird ja in der Literatur diskutiert, dass Menschen sich, und das konnte ich in meiner Studie nicht untersuchen, weil ich die Stichprobe nicht hergab, aber dass Menschen sich unter Umständen auch ein Arbeitsumfeld suchen, was sie präferieren. Also man hat zum Beispiel in der Forschung auch gezeigt, dass es Menschen gibt, die gerne eine variable Vergütung haben und dass bei denen das Geld eine ganz andere Funktion hat als bei Menschen, die es nicht haben. Jetzt könnte ja eine These sein, dass wenn ich mich entscheide, in eine Beamtenlaufbahn zu gehen, dass es für mich von vornherein transparent war, dass es halt fixe Gehälter gibt und dass es weniger an der Leistung bezogen ist und deshalb das Gehalt keinen Einfluss hat, was aber bei den Beamten genauso funktionieren sollte, die Sinnhaftigkeit, die Autonomie und die Bedeutsamkeit der Tätigkeit.
Ja. Unbedingt, unbedingt, das stimmt. Jetzt sind wir ja auch ganz schön gesprungen in den Themen, aber ich entlasse hier ja keinen aus meinem Podcast, ohne dass er kurz, knapp und präzise die wichtigsten Aussagen aus dem, was wir heute besprochen haben, nochmal zusammenfasst. Und deshalb bin ich jetzt total gespannt, weil wir echt auch schon wieder am Ende unserer Folge sind. Was sind deine drei Kernsätze, die du unseren Zuhörenden gerne mitgeben möchtest zum Thema Motivation und Geld?
Ja, gerne. Also erstens die Höhe des Gehalts ob fix oder variabel, hat in meiner Studie keinen signifikanten Einfluss auf die intrinsische Motivation gezeigt. Zweitens, entscheidend für die echte Motivation ist also das Motivationspotenzial der Aufgabe, also ob sie als sinnvoll, herausfordernd und selbstbestimmt erlebt wird. Und drittens, Unternehmen sollten weniger an der Gehaltsschraube drehen, sondern gezielt Arbeitsbedingungen schaffen, in denen Motivation natürlich entstehen kann.
Vielen lieben Dank, Enrico. Erstmal für die Zusammenfassung, aber auch für diese spannenden Einblicke, weil das ist immer wieder ein schönes Thema, finde ich, dass man sieht, auch in den Masterarbeiten und Abschlussarbeiten, man kann Praxis und Theorie wirklich gut zusammenbringen und kann aus seinen Abschlussarbeiten auch etwas mitnehmen. Also dir ganz, ganz lieben Dank, dass du uns dieses komplexe Thema heute ja mitgebracht hast und mit mir erörtert hast. Und dir weiterhin alles, alles Gute, eine hohe intrinsische Motivation. Und bleib uns gewogen, auch als Podcast-Hörer. Tschüss und danke.
Ja, danke Franzi und danke fürs Zuhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, genau das. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr selbst schon mal überlegt habt, ob euer Job euch eher gefällt oder ob der einfach nur bezahlt ist, dann habt ihr jetzt gute Infos dazu bekommen, das nochmal für euch zu bewerten. Es lohnt sich auf jeden Fall, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Wenn ihr eigene Themenvorschläge oder Wünsche habt, mit mir mal ins Gespräch zu kommen, dann schreibt uns gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe bei Psych Knowledge.